Die Geburt Jesu Christi in Bethlehem, die Hirten und die Engel. Das ist das Thema heute. Und der Predigttext dazu ist ganz bekannt, und zwar Lukas 2, die Verse 1 bis 20. Lukas 2, 1 bis 20. Ich lese uns den Text aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen. Jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm anvertrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen Gott und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Soweit unser Text. Ich denke, es ist vielleicht der Text, den die meisten Menschen auch in Deutschland jemals gehört haben. Denn selbst wenn man ganz selten mal in die Kirche geht, zum Heiligen Abend geht man dann doch mal, und da wird dieser Text ja eigentlich fast immer gelesen. Meistens aus der Luther-Übersetzung, die ist vielleicht noch ein bisschen bekannter uns. Ich habe es heute mal als Schlachter gelesen. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man da mal was gegenüberliegt oder so, dass man mal die Übersetzung und die Übersetzung nimmt, weil es doch kleine Nuancen gibt, die ein bisschen verschieden sind. Zunächst aber etwas ganz kurz zur Vorgeschichte. Ja, wer ist der Autor dieses Berichtes? Es ist der Lukas. Und der Lukas, das war ein Arzt, das denke ich ist bekannt, aber es war auch ein hervorragender Historiker. Hat ja auch noch die Apostelgeschichte geschrieben. Er hat nicht alles chronologisch aufgeschrieben. Es gibt da auch Verschachtelungen, dass er auch gerade in der Apostelgeschichte mal wieder zurückgeht und wieder anfängt zu erzählen. Aber er ist sehr bekannt für seine Genauigkeit, der Lukas. Und wenn wir uns heute das Kapitel 2, die ersten Verse angeschaut haben, dann was kommt vorher? Die Erzählung von Kapitel 1 natürlich. Was ist dort passiert? Das sind 80 Verse, also es hat es ganz schön in sich. Lukas 1, 80 Verse. Der Johannes taucht auf, Johannes der Täufer, und die Geburt Jesu wird angekündigt. Die wird ja auch schon im Alten Testament ganz oft angekündigt, aber eben auch hier. Wobei, wenn man genau ist, muss man sagen, es ist ja eigentlich noch Altes Testament. Also die Evangelien selber gehören ja noch zum Alten Bund. Und Herr Jesus hat dann erst den neuen Bund sozusagen gestiftet. Es wird angekündigt. Und dann lesen wir von Maria, die bei Elisabeth ist. Das sind sehr spannende Geschichten auch. Man muss natürlich dazu sagen, wird auch vieles in der Tradition ausgeschmückt, wo vielleicht dann auch Dinge mit reinkommen, die gar nicht so sind. Das werden wir heute auch noch merken. Kommt auch vieles dazu. Ja, und dann wird die Geburt geschildert vom Johannes, Johannes der Täufer. Und wir haben noch zwei Lobgesänge, und zwar von der Maria und vom Zacharias. Also steckt wirklich viel drin in diesem ersten Kapitel. Und dann kommen wir zu unserem Text. Es begab sich aber zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt in jenen Tagen, gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das übersetzen kann. Es begab sich zum Zeitpunkt, das ist griechisch der Kairos. Das bedeutet, dass es wirklich ein ganz gezielter, von Gott bestimmter Punkt ist, Zeitpunkt. Galater 4, Vers 4. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also nicht irgendwie auf zufälliger Art und Weise, sondern als die Zeit, Gottes Zeit, erfüllt war. Das heißt, es war alles perfekt abgestimmt. Gott hat es im Hintergrund geplant. Das Römische Reich war zu der Zeit da. Die griechische Sprache war Weltsprache. Auch das Verkehrsnetz, das kann man mal in einem Lexikon, Bibellexikon nachschauen. Das war alles günstig, sage ich mal. Und dann lesen wir hier von dem Kaiser Augustus, von dem ein Befehl ausging, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte oder die Übersetzung, dass geschätzt werden sollte. Ich meine, hundertprozentig könnte man es vielleicht auch nicht sagen, aber zumindest, dass eine Erfassung stattgefunden hat. Das gab es aber auch mehrmals. Zunächst zum Kaiser Augustus. Er lebte von 63 vor Christus bis 14 nach Christus. Eigentlich hieß er Gaius Octavius und er war Großneffe und Adoptivsohn von Julius Caesar. 100 bis 44 vor Christus hat Caesar gelebt. Ich denke, ist vielen von euch bekannt, womöglich auch den Kindern aus einer Sendung, aus dem Film. Zumindest Julius Caesar. Und nach Caesars Tod nahm er auch dessen Name an. Also die Caesarin, das ist ja mehr auch ein Titel. Und der Augustus, der war dann von 31 vor Christus bis 14 nach Christus, also bis zu seinem Tod, Alleinherrscher im Römischen Reich. Der Name Augustus, der wurde ihm 27 vor Christus vom Senat, vom Römischen Senat verliehen. Und er bedeutet so viel wie der Erhabene. Der Erhabene. Bedeutet auch mein Name übrigens. Ist nicht, wo das herkommt. Also das ist interessant mal so, ne, wenn man mal guckt, welche Namen eine Bedeutung haben. Heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so. Aber früher hatten Namen ja auch noch mehr Bedeutung. Augustus, der Erhabene. Die vollständige Form war Imperator Caesar Divi Filius Augustus. Also die haben schon ganz schön was aus sich gemacht, waren ja schon fast Götter, kann man sagen, die Kaiser, ne, der Kaiserkult, und wurden fast schon angebetet, muss man sagen, oder wurden angebetet. Also war eine unglaubliche Macht da, Machtfülle, die er da auf sich vereinigte als Alleinherrscher, auch ein Reich, das sehr mächtig war, das Römische Reich. Und dann lesen wir vom Erdkreis, dort steht griechisch Oikumene, ist interessant, ne? Oikumene, Erdkreis, da kommt das Wort Ökumene her. Also, dass man praktisch mit allen möglichen Leuten zusammenarbeiten möchte, auch in der Christenheit. Alles ist gleich, so nach dem Motto, aber eigentlich ursprünglich heißt es nur Erdkreis. Also es wurde dann halt verwendet, dieses Wort. Das heißt eigentlich einfach nur Erdkreis und es meint hier das römische Imperium. Also das geht jetzt nicht um USA oder irgendwas oder um China oder so, sondern es geht hier um das römische Imperium. Ja, und die Schätzung, die soll, sagen Historiker, 60 Millionen Menschen ergeben haben. Und ca. 300 Millionen sollen weltweit gelebt haben. Man sollte sich mit allen Daten, die man hatte, in ein offizielles Register eintragen. Da ging es auch einfach um die Steuerberechnung, eine Erfassung. Was man aber sagen muss, diese ganzen Sachen, die ich jetzt erzählt habe, sind ja interessant, aber geistlich eigentlich ja nicht so wichtig. Aber es zeigt uns einfach geistlich, dass Gott die Geschichte lenkt. Und dass Gott damals die Geschichte lenkte und dass er auch heute die Geschichte lenkt. Heute passieren ja auch Dinge. Ja, da tun sich auch große, mächtige Menschen zusammen, die meinen, uns sagen zu wollen, wie wir leben sollen, die uns auch erfassen wollen, die uns auch registrieren lassen wollen. Aber wir dürfen wissen, Gott lenkt das alles und er hat alles in seiner Hand. Es gibt ja das schöne Lied vom Theo Lehmann, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Und das ist der entscheidende Punkt, dass letzten Endes alle Menschen nur Macht haben, wenn Gott es zulässt. Und die dann auch wieder gehen. Der Augustus, heute reden wenige, außer vielleicht zu Weihnachten von ihm. Er spielt keine Rolle mehr, ist gestorben. Aber Gott lenkt Geschichte. Vers 2. Diese Auffassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Also die Auffassungen, die wurden von da an immer in einem 14-Jahres-Zyklus durchgeführt. Der Kyrenius hieß auch nicht nur Kyrenius, sondern der hieß vollständig Publius Sulpicus Kyrenius. Er war aktiv oder lebte von 45 vor Christus bis 21 nach Christus. Er war ein römischer Senator und er war zeitweiliger Statthalter von Syrien, wahrscheinlich zweimal. Und dann gibt es natürlich viele, viele Gelehrte, die sich gefragt haben, wann ist denn der Herr Jesus nur wirklich geboren? Das Jahr Null kann es nicht gewesen sein. Das haben ja dann auch Menschen so gemacht. Das ist ja trotzdem eigentlich schon krass, ne? Dass wir unsere Jahreszahlen auf die Geburt Jesu zurückführen und das jeder sagt und nennt. Heute ist das Jahr 2022 und das sagen Menschen, die mit dem Glauben gar nichts zu tun haben. Also das ist schon auch immer wieder ein Hinweis, dass Gott da ist. Aber es war wahrscheinlich zwischen 6 und 4 vor Christus. Ich lese jetzt mal, oder ich zitiere mal aus der John MacArthur Studienbibel. Dort heißt es, eine genaue Datierung dieser Volkszählung ist problematisch. Es ist bekannt, dass Kyrenius von 6 bis 9 nach Christus Statthalter in Syrien war. Eine gut dokumentierte Volkszählung fand in Palästina im Jahr 6 nach Christus statt. Josephus berichtet, dass sie eine gewalttätige Revolte der Juden auslöste. Kyrenius war für die Durchführung dieser Volkszählung verantwortlich und spielte außerdem eine wichtige Rolle bei der Unterdrückung des anschließenden Aufstands. Bei dieser Volkszählung kann es sich jedoch nicht um die handeln, die Lukas hier meint, denn sie fand mehr als ein Jahrzehnt nach dem Tod des Herodes statt und damit viel zu spät, als das zur Zeitangabe des Lukas, dass es zur Zeitangabe des Lukas passen könnte. Angesichts der akribischen Sorgfalt des Historikers Lukas wäre es unvernünftig, ihm einen solchen Anachronismus zu unterstellen. Und tatsächlich hat die Archäologie Lukas recht gegeben. Ein Steinfragment, das 1764 in Tivoli bei Rom entdeckt wurde, weist eine Inschrift zu Ehren eines römischen Politikers auf, der unter Augustus zweimal Statthalter von Syrien und Phönizien war. Der Name des Beamten befindet sich nicht auf dem Fragment, aber unter den von ihm aufgezählten Meriten finden sich Details, die unseres Wissens auf niemand anders zutreffen als auf Kyrenius. Somit war er zweimal Statthalter von Syrien. Er war wahrscheinlich zur selben Zeit militärischer Statthalter als Varus, der Geschichtsschreibung zufolge dort ziviler Statthalter war. Was die Datierung der Volkszählung betrifft, erwähnen einige antike Dokumente aus Ägypten eine weltweite Zählung im Jahr 8 vor Christus. Doch auch dieses Datum ist nicht unproblematisch. Die Gelehrten nehmen allgemein an, dass 6 vor Christus das frühestmögliche Datum für die Geburt Jesu ist. Offenbar hatte Augustus die Volkszählung im Jahr 8 vor Christus befohlen, doch in Palästina konnte sie erst 2 bis 4 Jahre später durchgeführt werden. Grund dafür sind möglicherweise politische Spannungen zwischen Rom und Herodes. Deshalb kann das genaue Jahr der Geburt Jesu nicht mit letzter Gewissheit bestimmt werden, doch war es wahrscheinlich nicht früher als 6 vor Christus und mit Sicherheit nicht später als 4 vor Christus und so weiter. Das reicht jetzt, will euch nicht langweilen mit solchen Dingen, solchen geschichtlichen Daten, aber wir müssen halt auch, wenn wir predigen, sehr genau sein und auch scheinbare Widersprüche, die müssen wir entlarven. Dann kommen wir zu den Versen 3 bis 5, die lese ich gleich mal zusammen. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Also jeder zog sozusagen in die Stadt seines Stammes. Josef und Maria, die kamen beide aus der davidischen Linie und von Nazareth nach Bethlehem sind es etwa 120 bis 170 Kilometer. Nazareth liegt 525 Meter hoch, und Bethlehem Ganz leicht zu merken, 777. Also ging es auch noch bergauf. 120 bis 170 Kilometer. Das kann man jetzt nicht genau sagen, weil man nicht genau weiß, wo die 100%ig lang gelaufen sind. Aber es war eben auch bergig. Und es war sehr beschwerlich für die hochschwangere Maria. Und wir haben uns so unterhalten mit der Sophie, die hat auch gesagt, also dieses Jahr kann sie das besonders nachvollziehen, wenn man das so, ist ja auch jetzt hochschwanger und so eine Reise da zu machen, also das ist schon krass und das empfindet man dann richtig mit, als Frau wahrscheinlich noch mehr, aber mir fällt es auch immer wieder ein, wenn man so jetzt die ganzen Lieder hört und so oder die Texte liest, da ist das noch näher irgendwie an ihn dran. Also wirklich beschwerlich und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, was Maria im Hebräischen heißt, weiß es jemand? Miriam, ja. Miriam, also eigentlich hieß die Miriam, aber das Griechische ist eben Maria. Und Miriam ist ja ein bekannter hebräischer Name gewesen. Aber Tradition hat halt Maria dann belassen. Miriam und Josef, klingt ein bisschen komisch, ne? Aber es wäre eigentlich genauso korrekt. Ja, und dann steht hier, dass sie vertraut oder anvertraut war mit dem Josef. Anvertraut. Das war ja, so wie verlobt, aber das war dort noch mehr als bei uns heute. Heute gibt es ja auch noch Verlobung, wer das machen möchte, aber das hat keine rechtliche Bewandtnis. Das ist erst bei der Hochzeit dann so. Aber bei den Juden damals war die Verlobung schon wie der erste Schritt zur Hochzeit. Man lebte noch bei den Eltern, eigentlich. Lebte man noch bei den Eltern und zur richtigen Hochzeit wurde man dann heimgeholt. Die Heimholung, das kennen wir ja auch, ne? Da Jesus, wo er mal vergleicht, auch sich sozusagen mit dem Bräutigam und die Braut, die wird heimgeholt, dann ins himmlische Vaterhaus. So wird dann die Hochzeit sozusagen wie abgeschlossen, als dann der Bräutigam seine Braut zu sich holte und die dann bei ihm gewohnt hatte. Aber es war damals schon so, dass das auch schon juristisch eine Rolle spielte und man musste sich schon dann scheiden lassen, wenn man wieder auseinandergehen wollte. Und das gab es ja auch nur ganz, ganz wenige Punkte, wo das möglich war, laut Jesus, eine Scheidung. Aber es war halt mehr als heute. Sie war ihm anvertraut. Ich lese uns mal aus Matthäus 1 ein paar Verse. Matthäus 1 ab Vers 18. Da wird es deutlich. Das ist eigentlich die Parallelstelle, mehr oder weniger dazu. Es wird ausführlicher noch geschildert. Matthäus 1 ab 18. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammenkommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Und so weiter jetzt der Text. Er hat sie also schon zu sich geholt, schon eher sozusagen. Und Bethlehem, der Ort, der hier genannt wird, hatte damals, schätzt man, etwa 900 Einwohner. Bethlehem ist natürlich auch eine Erfüllung. Ist eine Erfüllung von Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also auch hier sehen wir eine Erfüllung von Prophetie. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Die moderne Theologie streitet auch das ab, aber wir wissen es aus der Schrift. Und Josef hatte Maria zwar zu sich genommen, haben wir gelesen, aber hatte sie noch nicht berührt. Vers 6. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Es erfüllten sich die Tage, das ist natürlich zum einen, dass die Zeit biologisch einfach ran war, aber es erfüllten sich die Tage, ist natürlich auch nochmal das, was wir am Anfang gelesen haben, Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das war das perfekte Timing von Gott. Vers 7. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war, in der Herberge. Mir ist erstmal aufgefallen, überhaupt bei dem ganzen Text, ist das alles sehr nüchtern berichtet dort. Also es wird einfach, ich sage ja gerade, Lukas, Historiker, ganz sachlich, ohne große Ausschmückungen berichtet, nicht irgendwie sensationell, sondern einfach, ganz normal, er wurde geboren in Bethlehem, sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, sie wickelt ihn in Windeln, legt ihn in die Krippe und so weiter. Es ist sehr nüchtern. Jesus heißt es hier, war der Erstgeborene, das heißt, Maria hatte danach weitere Kinder. Jesus hatte sozusagen Geschwister, allerdings, weil wir ja wissen, dass der Heilige Geist der Vater war, in diesem Sinne, dass er gezeugt wurde, Gott ist der Vater, war es natürlich nicht so, dass es richtige Geschwister waren, sondern es waren Halbgeschwister sozusagen. Aber Maria, das ist übrigens auch entgegen der Lehre der katholischen Kirche, da ist sie die immerwährende Jungfrau. Also sie hat nie wieder ein Kind gekriegt, sagen die dort. Aber die Bibel lehrt es an anderen Stellen auch, dass Jesus wirklich Geschwister hatte. Und hier ist ein kleiner Hinweis, wo es heißt, den Erstgeborenen. Sagt man ja eigentlich auch nicht, ne? Erstgeborener, wenn danach nichts mehr kommt. Bei den Windeln, die hier berichtet werden, da hatte ich mal, kann ich mich erinnern, eine Predigt gehört vom Norbert Lied. Er hat gesagt, dass diese Leinentücher, dass das Tücher waren, in denen auch Leichen eingewickelt wurden. Das ist natürlich auch krass, ne? Tücher, in denen auch Leichen eingewickelt wurden. Und es ist schon wie ein Hinweis auf die Tücher, die Jesus, in die Jesus eingewickelt wurde nach seinem Tod am Kreuz. Also schon bei der Geburt ist es so wie ein kleiner Hinweis darauf, dass er gekommen ist, um für uns zu sterben und für uns aufzuerstehen. Ja, und die Krippe, ja, was war eine Krippe? Eine Krippe ist ein Futtertrog für Tiere. Also auch hier große Einfachheit. Was allerdings nicht in der Bibel steht, und das ist jetzt so ein Punkt, wo die Tradition dazu kommt, ist, dass es in einem Stall geschehen ist. Das lehrt die Bibel nicht. Es war wahrscheinlich eine Art Grotte, eine Höhle, sowas in der Art, eine Steinhöhle, hinten dran an dem Haus da. Das kann man nicht mehr genau wissen, aber jedenfalls war es jetzt kein Stall. Ja, alles war überfüllt, lesen wir hier, sodass selbst für den Messias kein Platz mehr war. Und es führt uns zu einer Frage, die sich jeder selber stellen darf, heute Nachmittag, am dritten Advent. Hat Jesus auch in unserem Leben manchmal keinen Platz? Und wenn ja, welchen Platz hat Jesus in deinem ganz persönlichen Leben? Einen Randplatz? Oder den Hauptplatz? Wir gehen weiter im Text, Vers 8. Und es wachen Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Hirten gab es viele. Um Jerusalem herum, weil das war gutes Weideland. Dort hat auch übrigens David seine Schafe gehütet, König David. Und die arbeiteten wirklich Tag und Nacht. Haben ja auch einen Schäfer hier. Wo sitzt er denn? Ja, drüben sitzt er. Haben einen Schäfer da, da hat ja, kann ja natürlich noch mehr berichten, hast du ja auch manchmal gemacht, ne? Eine gute Hürde. Aber es war eben Drecksjob, ne? Es war nicht angenehm, es war kalt. Und es waren eher arme Leute. Und in der rabbinischen Literatur, da waren sie auch verachtet, die Hirten. Es sind ja viele Gruppen gewesen, die damals verachtet wurden. Auch die Samariter wurden verachtet von den Juden. Wir hatten jetzt Apostelgeschichte gerade oder arbeiten gerade die Apostelgeschichte durch. Dann erfahren wir das immer wieder. Auch Heiden wurden verachtet. Also da gab es schon auch viel, ich sag mal, Elitendenken. Wir sind besser, wir Juden, wir Pharisäer. Aber es ist nicht das, was Jesus wollte. Aber die Hirten waren sehr einfach, waren verachtet und um die geht's jetzt hier. Und jetzt heißt es dann, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. So wie aus dem Nichts erscheint plötzlich hier ein Engel. In der Nacht heißt es hier, ne, sie bewachten ihre Herde in der Nacht, also noch gewaltiger sozusagen. Ja, vielleicht haben sie sich mal kurz hingelegt, haben ein Nickerchen gehalten, Und auf einmal kommt ein Engel. Ein Engel des Herrn, ne? Der Engel des Herrn nicht, das ist der Herr Jesus im Alten Testament, sondern ein Engel des Herrn. Steht übrigens auch nicht da, dass es Gabriel war. Ist auch sowas. Ein Engel des Herrn. Und die Herrlichkeit Gottes erscheint. Die Herrlichkeit Gottes. Und sofort kommt Furcht auf. Und wir müssen dürfen nicht vergessen, dass Gott hier nicht denen begegnet, sondern in Anführungsstrichen nur ein Engel. Und trotzdem kommt Furcht auf. Weil es war natürlich ein guter Engel, es war jetzt kein Dämon oder so, sondern einer der guten, der heiligen Engel. Gibt einen Hinweis in der Offenbarung, dass die guten Engel, die heiligen Engel, dass es 2/3 sind und 1/3 sozusagen böse Engel. Das ist nur ein Hinweis. Vom Drachen, der Schwanz, ist es mal in der Offenbarung so ein Hinweis. Gibt es im Sterne auch so eine Umschreibung, auch wie auch immer. Jedenfalls, selbst bei diesem Engel fürchteten sie sich sehr. Sie fürchten sich sehr. Und es ist aber auch die natürliche Reaktion. Wenn ein Sünder irgendwie konfrontiert wird mit der Herrlichkeit des Herrn, steht ja hier die Herrlichkeit des Herrn. Also die waren da umkleidet mit dieser Herrlichkeit. Wie es genau aussah, wissen wir nicht. Warum ist das so? Wegen der Heiligkeit. Wegen der Heiligkeit Gottes. Siehe auch Jesaja 6. Wehe mir, ich vergehe, sagt der Jesaja, wo er berufen wird. Wo er einfach kapituliert. Und so ist es auch hier. Aber dann kommt dieses Fürchtet euch nicht in Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Fürchtet euch nicht, steht ca. 40 Mal oder knapp 40 Mal in der Bibel. Ich habe hier noch einige Stellen aufgeführt, wen das interessiert, der kann das auch gerne bekommen. Da könnt ihr auch natürlich selber nachgucken mal in der Konkordanz. 40 Mal etwa, fürchtet euch nicht. Und fürchte dich nicht, das Persönliche, das steht sogar 60 Mal in der Bibel. Also relativ häufig, 100 Mal, diese beiden Formulierungen. Und auch wenn Furcht eben eine normale Reaktion ist auf die Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes, so fordert der Engel die Hirten hier auf, sich nicht zu fürchten. Es gibt keinen Grund. Und wörtlich steht dort, wo es heißt, ich verkündige euch große Freude, ich evangelisiere euch. Euangelium, das ist hoffentlich richtig ausgesprochen jetzt, Griechisch, ich bin kein Grieche jetzt. Evangelisieren, große Freude verkündigen. Und die Vorsilbe eu, die bedeutet ja gut, gute Nachricht. Euphorie zum Beispiel, kennen wir ja den Begriff. Oder auch Euthanasie, das heißt ja übersetzt, schönes Sterben, ob es dann so ist, es sei dahingestellt, aber diese Vorsilbe bedeutet schön oder positiv. Und Euangelium ist halt das Evangelium, die gute Nachricht. Ich verkündige euch große Freude. Die Geburt Jesu ist Grund zu großer Freude. Dem ganzen Volk soll diese große Freude widerfahren. Letzten Endes der ganzen Welt, dem ganzen Erdkreis soll diese Herrlichkeit gezeigt werden. Und das ist einfach auch ein Grund für uns heute Abend hier in der Ulichmühle, dass wir dahin kommen, uns zu freuen. Das fehlt uns vielleicht auch manchmal, ja, ich gehe auch da von mir aus, die Freude hat man manchmal gar nicht, obwohl wir extrem viel Grund haben, uns zu freuen, bei allem Negativen. Es gibt viel Negatives, natürlich, aber der Herr Jesus ist in diese dunkle Welt gekommen und er ist Sieger. Also brauchen wir uns nicht ängstigen, brauchen wir uns nicht fürchten. Vers 10 haben wir jetzt gehabt, jetzt kommt Vers 11. Denn warum? Jetzt kommt der Grund sozusagen für die Freude. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus der Herr? Der Retter. Der Herr Jesus ist der Heiland, der Christus heißt es dann noch. Der Herr. Bei Herr steht allerdings hier nicht der Gottesname, sondern hier steht Kyrios, das entspricht dem hebräischen Adon, das heißt Herrscher, Gebieter, Besitzer, oberster Machthaber. Das ist eigentlich ein sehr hoher Titel. Es gibt ja auch noch das Yahweh. Jesus kommt, der Name Jesus wiederum, das nur mal am Rande, kommt ja von Jeshua oder Jehoshua im Hebräischen und bedeutet Yahweh ist Rettung. Aber hier ist eben der Begriff Kyrios und bei dem Gottesnamen ist es ja dann auch groß geschrieben, meistens, in meisten Übersetzungen, auch bei Luther. Oder das HE bei Herr ist zumindest groß geschrieben, das bedeutet, dass dort der Gottesname steht. Aber hier steht, wenn es klein geschrieben ist, ein anderer Name von Gott. Gott hat ja viele Namen. Benner hat ja mal eine Stunde drüber gehalten, hat die Namen Gottes, sehr interessantes Thema. Hier steht Kyrios, gibt ja auch noch Adonai und so weiter. Und es wird noch Christus genannt und Christus kommt vom hebräischen Mashiach und heißt griechisch wiederum Messias, beziehungsweise auf Deutsch der Gesalbte, was auch hinweist auf seine Tätigkeit als König, Priester und Prophet. Das ist eine ganz zentrale Stelle, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter, beziehungsweise der Heiland geboren. Der Heiland ist der Heil macht. Das ist der Grund für diese große Freude in der Stadt Davids. Noch als Anmerkung wurde auch, deswegen heißt es so, dort David geboren. Vers 12. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Die Juden fordern ein Zeichen, heißt es mal in der Bibel. Hier wird ein Zeichen gegeben für die Juden, eine klare Beschreibung. Ihr werdet finden. Das zeigt uns natürlich auch, dass Gott die Hirten gelenkt hat. Weil, wo müssen sie denn hin? Also, ich werde ja noch relativ, es wird total allgemein trotzdem gesagt. Also, es wird schon klar gesagt, was sie finden werden, aber wo steht nicht hier. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Wo müssen sie hin? Man kann sagen, dass die Hirten sozusagen von einem höheren Hirten geführt werden. Die Hirten werden von einem höheren Hirten geführt. Der im Petrusbrief als der Erzhirte bezeichnet wird. Verse 13 und 14 zusammen. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Luther übersetzt, Ehre sei Gott in der Höhe. Menge übersetzt, Ehre sei Gott in Himmelshöhen. Wir erleben hier einen herrlichen, gewaltigen Lobpreis eines Engelchores. Ja, wie muss das gewesen sein damals? Man wäre gerne dabei gewesen. Himmel und Erde berühren sich. Es ist die Rede nochmal von Herrlichkeit, von Ehre. Das ist was ganz Großes. Im Griechischen steht dort Doxa und im Lateinischen Gloria. Das ist auch ein Name. Eine Nachbarin heißt Gloria. Das kommt davon. Biblischer Name. Und Friede auf Erden heißt es dann hier. Friede? Warum? Ja, weil Krieg herrscht. Seit dem Sündenfall sind wir Menschen im Kriegszustand mit Gott. Das lehrt natürlich heute keiner mehr, auch in den großen Kirchen. Das müsste man mal sagen zum Heiligen Abend. Dass man sagt, ihr, wenn ihr Jesus nicht habt, ihr seid im Kriegszustand mit Gott, ihr seid verloren. Aber Friede ist natürlich möglich. Wir dürfen nicht auf der einen Seite stehen bleiben. Wir müssen die Diagnose richtig stellen, aber dann natürlich auch die Therapie anbieten. Beides ist falsch. Eine Therapie anzubieten, wenn die Menschen gar nicht wissen, dass sie krank sind. Ich gehe auch nicht zum Arzt oder ein Arzt, der will mich irgendwie operieren und ich sage, ich habe doch gar nichts. Wo willst du mich operieren? Wird man ja Angst kriegen. Aber wenn ich weiß, Bein ist gebrochen oder irgendetwas, ich muss operiert werden, Diagnose, dann nehme ich das natürlich gern an. Und so ist es auch beim Evangelium. Der Mensch muss erkennen, dass er sich mit Gott in einem Kriegszustand befindet, dass aber Friede durch Jesus wieder möglich ist, durch sein Kommen. Und bei der Umschreibung, auf denen sein Wohlgefallen ruht, das ist jetzt die NGÜ, neue Genfer Übersetzung, auf denen sein Wohlgefallen ruht, schreibt Elberfelder in den Menschen des Wohlgefallens. Und viele haben sich gefragt, was heißt das? Ich habe da immer ein bisschen gerätselt und denke jetzt, dass es so in die Richtung geht, dass Gott einfach die Menschen liebt. Das soll ausgesagt werden. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen oder unter den Menschen seines Wohlgefallens, heißt es ja auch an anderen Übersetzungen. Also es heißt jetzt nicht, die Menschen sind toll, sondern Gott liebt die Menschen so sehr, dass er Wohlgefallen an ihnen gefunden hat, trotz ihrer Sünden. Also es hängt mit der Liebe Gottes zusammen. So jetzt meine derzeitige Erkenntnis zu diesem bisschen schwierigen Abschnitt. Aber wichtig ist, der Kriegszustand darf beendet sein. Wir haben Zugang zum Vater. Natürlich dann durch das Erlösungswerk, das aber hier begonnen hat, oder eigentlich sogar noch eher begonnen hat. Der Plan Gottes, der war bereits beschlossene Sache bei ihm. Verse 15 und 16. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Also es erfolgt eine Reaktion. Die Hirten, die besprechen sich kurz und sagen, lasst uns nach Bethlehem gehen. Also das müssen sie von Gott eingegeben bekommen haben. Lasst uns nach Bethlehem gehen und uns die Sache anschauen, die dort passiert ist. Sie gehen los. Sie reden nicht nur, sondern sie gehen los. Der Herr, der spricht wieder durch den Engel. Auch hier steht wieder Kyrios, die der Herr uns verkündet hat. Also dort steht auch ein Name von Gott, die der Kyrios uns verkündet hat. Also in dem Engel sozusagen, durch den Engel spricht Gott. Und sie gehen eilend, heißt es hier, also schnell. Sie machen sich schnell auf den Weg. Sie mehren nicht rum. Die Botschaft des Menschen, die Botschaft des Evangeliums setzt Menschen in Bewegung. Johannes 4, Vers 28, das ist die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, da heißt es auch so, dass sie schnell in die Stadt ging. Die ist in die Stadt gegangen und hat erzählt, was sie mit Jesus erlebt hat dort am Brunnen. Alles stehen und liegen gelassen, den Krug, den sie dabei hatte. Die Botschaft setzt Menschen in Bewegung. Und das ist natürlich auch für uns wieder eine persönliche Anfrage, eine ganz persönliche für jeden. Setzt uns die Botschaft der Bibel in Bewegung? Oder bewegt die uns überhaupt noch, die Botschaft der Bibel? Begeistert die uns noch, dieses wunderbare Wort, diese wunderbaren Erfüllungen von Prophetie? Das ist doch genial. Oder ja, liegen wir lieber auf dem Sofa zu Hause? Ist ja auch schön, ne? Aber wir sollen losgehen. Und das ist eine innere Einstellung natürlich erstmal. Sie suchen, und in der Bibel steht ja auch, wer sucht, der wird finden. Und das passiert hier. Vers 17, ganz kurz. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Das bestätigt es nochmal. Von Christus muss man reden. Lukas 6, Vers 45. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Da kann man nicht schweigen. Das ist natürlich ein Drama auch, dass viele Menschen, die gut angefangen haben, begeistert waren. Die erste Liebe, Epheserbrief, Steinschreiben an die Epheser kommt das hervor, sie die verlassen haben, die erste Liebe. Und es ist auch ein Stück normal, dass man nicht mehr immer so ist, wie vielleicht als man sich bekehrte, dass man immer so brennt. Aber der Herr Jesus will trotzdem dieses Feuer wieder entfachen. Man macht dann vielleicht auch manchmal Dinge in der ersten Zeit, die ein bisschen unüberlegt sind, vielleicht ein bisschen chaotisch oder so, aber was soll's? Karl Hermann hat es immer erzählt, als er in seine jetzige Ehefrau, also als er da voll verliebt war in sie, was er da gemacht hat, da bei Nacht durch den Schnee gestapft, kilometerweit, ich glaube mit T-Shirt oder so hat er erzählt, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht Falsches erzählen, falls er das mal hört. Aber jedenfalls, die erste Liebe, die, ja, die bringt einfach in Bewegung. Und man muss reden. Ich rede auch gerne, das wisst ihr ja. Aber von wem reden wir? Von wem? Reden wir von Christus? Ja, da muss sich jeder, auch ich natürlich selber, an die Nase fassen. Wir reden ja über viele Dinge. Man muss auch nicht nur von Jesus reden. Wir sind normale Menschen, wir leben in dieser Welt. Gar keine Frage, aber was ist letzten Endes das, was uns am meisten begeistert, am meisten antreibt? Was ist unser Schatz? Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz, sagt die Bibel mal. Komm langsam auf die Zielgerade, Vers 18. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Hier passiert etwas Außergewöhnliches und Einmaliges. Es gibt einige Bibelstellen, wo auch über Verwunderung die Rede ist. Und auch da kann man sagen, in der heutigen Zeit, dass wir, wenn wir vielleicht begeistert sind von Jesus, wenn wir anderen von ihm erzählen, in bestimmten Kreisen auch nicht verstanden werden. Es ist aber auch normal. Die denken vielleicht, komische Typen, was die da so erzählen, Auferstehung, Jesus für uns gestorben, was ist denn das? Die Bibel, Gottes Wort, Schöpfung in 6 Tagen und so weiter. Die reden mit jemand, der gar nicht da ist. Also solche Reaktionen sind normal. Dürfen wir uns auch nicht verrückt machen lassen davon. Wir haben die Aufgabe, das Evangelium auszustreuen, einfach zu Zeugnis zu geben. Nicht Menschen zu erschlagen immer nur, ne? Das nicht. Da müssen wir auch weise sein und auch bei jedem anders. Aber wenn wir solche Reaktionen bekommen, auch Verwunderung, dann uns nicht verrückt machen, sondern einfach weitermachen. Vers 19. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ein ganz kurzer Vers, aber ein wunderschöner Vers, was da drinnen steckt. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist ein Vorbild für uns. Behielt, behalten. Das heißt, es sich merken, es sich einprägen. Man kann auch übersetzen, Elberfelder erwog. Sie erwog sie unter Bedenken. Das meint ein Nachsinnen. Und noch ein Wort, das sind alle verwandt, ne? Bewahren. Sollen das Wort Gottes bewahren. Auch in der Offenbarung steht es. Offenbarung 1, Vers 3. Dass da auch eine Seligpreisung darauf ruht. Selig sind, die sein Wort lesen, hören und bewahren, heißt das, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht aufgeschlagen. Aber halt auch das Bewahren, dass man einfach dabei bleibt. Dass man, ja, wie auch der Psalmist mal sagt, darüber nachsinnt, wie einer, der Beute macht, große Beute macht. Eine Stelle ist Psalm 119, Vers 148, dort heißt es, meine Augen kommen den Nachtwachen zuvor, damit ich nachsinne über dein Wort. Und das ist auch nochmal eine Frage an uns. Tragen wir das Wort Gottes im Herzen und sinnen darüber nach? Denken wir über diese wunderbaren Köstlichkeiten, die wir im Wort Gottes finden, nach? Oder tauschen wir uns auch aus, natürlich, mit anderen? Hier geht es um das ganz Persönliche. Im Herzen heißt, da ist der Wille mitbegriffen, da sind auch sicherlich Gefühle mit dabei. Nicht in erster Linie, aber auch ist der Wille. Es ist eine Entscheidung, die man da auch trifft, dass man das auch möchte. Na, also wenn man allem freien Lauf lässt, wie man sich fühlt, dann macht man das vielleicht nicht. Es ist manchmal auch ein bisschen Disziplin notwendig dafür. Trotzdem darf das nicht immer so sein, dass man sich da zwingen muss. Das stimmt auch was nicht. Sinnen wir über Gottes Wort nach. Denn das Wort Gottes ist letzten Endes die Grundlage unseres Glaubenslebens. Und nur so können wir in der Endzeit geistlich überleben. Mit dem Wort Gottes. Sein Wort trüget nicht, heißt es mal in einem Lied. Das brauchen wir ganz besonders. Und der letzte Vers, Vers 20. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Ein Lobpreis der Hirten. Es war alles exakt so eingetroffen, wie es vorhergesagt war. Und auch hier noch mal eine Frage an uns. Loben und preisen wir Gott für erfüllte Prophetie? Das ist doch was Wunderbares. Das kann auch in einem Lied passieren. Verschiedene Möglichkeiten gibt es da. In einem Gebet, in der Stille, untereinander auch. Auch im Gebetskreis natürlich. Dass man auch das mal in den Mittelpunkt stellt. Ne? Die Anbetung Gottes, der Jauchzen ist noch so ein altes Wort. Ne? Jauchzet, frohlocket, fällt mir jetzt gerade ein. Bach, Johann Sebastian Bach. Das ist ja auch das Weihnachtsoratorium. Ne? Jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage. Rühmet, was heute der Höchste getan. Es hat viele Menschen bewegt, es hat viele Musiker auch und Komponisten bewegt. Und die Frage, bewegt es dich, bewegt es mich? Ich möchte kurz zusammenfassen. Die Geburt Jesu wird ganz sachlich und ohne große Ausschmückungen berichtet. Es werden historische Angaben gemacht, was zeigt, dass es sich um eine echte, nachprüfbare Begebenheit handelte. Gott schreibt Geschichte mitten in den politischen Abläufen. Aufgrund des wunderbaren Geschehens loben und preisen die Engel und später auch die Hirten Gott für sein Wirken. Die Hirten geraten in Bewegung, sie gehen los. Und nachdem sie sich von der Wahrheit überzeugt hatten, sagen diese sie weiter. Sie können nicht schweigen. Und Maria, die behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Du großer Gott, du allmächtiger Kyrios, wir danken dir, dass wir heute Nachmittag gesehen haben, wie wunderbar du bist, wie wunderbar du Geschichte schreibst. Du bist gekommen zu dem Zeitpunkt, als der Kairos erfüllt war. Alles war geplant, alles wäre perfekt, Herr. Wir lernen daraus, dass dir nichts aus der Kontrolle entweicht. Hab Dank, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Danke, dass diese Nachricht, dieses Geschehnis, von dem wir heute gehört haben, dass das nichts ist, was uns ängstigen muss, sondern etwas ist, was uns freuen darf. Eine große Freude. Herr, wir wollen dich bitten, dass das sichtbar wird in unserem ganz persönlichen Leben. Dass wir nicht schweigen, dass wir reden von dir, dass wir Zeugnis geben, dass wir losgehen, dass diese Botschaft uns in Bewegung setzt. Herr, danke, dass du in diese Finsternis gekommen bist und dass du gekommen bist, um uns zu erlösen. Christ, der Retter, ist da. Amen.